Der Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus die Ausstrahlung Gottes ist. Er ist dann für uns sichtbar geworden und wie wir später in dieser Botschaft sehen werden und auch gehört haben, Johannes 1,14 heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines oder als des Eingeborenen vom Vater. Jesus ist Gott sichtbar gemacht. Er ist auch Gott. Gott der Vater ist zumindest bisher der unsichtbare Gott. Und ich kann euch nicht mit Sicherheit sagen, noch bin ich nicht so weit in meiner Theologie, ob wir ihn dann nie sehen werden, weil er einfach nicht zu sehen ist, weiß ich nicht. Es heißt in den Seligpreisungen, glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also wir werden auf jeden Fall Gott sehen und ich denke, dass er sich uns sichtbar macht, aber das werden wir später mal genauer wissen. Aber bisher betrachten wir seine Herrlichkeit, seinen Charakter, sein Wesen, seine Person und übrigens sehr in Verbindung damit zu bringen ist sein Name. Und sein Name ist nicht nur Jahwe, obwohl das sein offizieller Name ist, aber Name hat mit Identität zu tun. Und das, was Gott Gott macht, ist sein Name, sein Ruf, sein Ruhm und wofür er bekannt ist. Aber weil diese Botschaft ganz 10 Punkte hat, bitte verlasst die Plätze nicht, wollen wir gleich weitermachen. Und ihr werdet so manches zu Augen bekommen, so Gott uns das erlaubt. Wir werden, und der Titel ist, und ich habe es sogar für Internet noch ein bisschen erweitert, die Herrlichkeit Gottes angekommen, gewichen, zurückgekehrt und bleibend. Also, wenn wir zurückschauen, hatte ich das nicht mit bleibend in dem Titel, aber jetzt habe ich das, ihr wisst es. Die Herrlichkeit zum ersten Mal angekommen. Und darüber wisst ihr Bescheid, wenn ihr an den Mittwochs hier wart, dann wisst ihr in 2. Mose, dass Gott Anweisungen gegeben hat, wie er angebetet zu sein ist. Er hat gesagt, wo und es würde eine Stiftshütte geben, es würde Priester geben aus einer gewissen Familie und diese sollten ganz spezielle Kleider tragen und er hat gesagt, die Maße und die Materialien und vieles mehr. Und das Volk beteiligte sich aus seinen Segen, die Gott dem Volk gegeben hatte. Ihr wisst noch, die Ägypter haben ihnen allerlei geschenkt. Bitte geht und hier ein bisschen Proviant, Gold, kostbare Edelsteine und was weiß ich alles. Aber das Volk beteiligte sich und dann, wie wir lesen, machte es das Volk so, wie Gott es verordnet hatte. So, wie es Gott gesagt hatte. Das liest man sehr oft dort. Ähnlich wie bei Noah mit der Eiche. Er machte alles, so wie es Gott ihm gesagt hatte. Und das sollte für uns auch ein Lebensmotto sein. Wir machen es, so wie Gott es vorgibt. Und weil sie sich an den Anweisungen Gottes gehalten haben, war es Gott recht, seine Herrlichkeit zu schicken. Sie hatten die Herrlichkeit ab und zu mal aus der Ferne gesehen, oben auf dem heiligen Berg oder in der Wolke, in der Wüste oder am Eingang eines Zeltebegegnung, das sich unterschieden hat von dem, was in dem Lager war. Es gab auch vorher ein Zelt außerhalb des Lagers und da erschien die Wolke und die Wolke war auch mit Gottes Herrlichkeit in Verbindung zu bringen. Die Herrlichkeit füllte die Stiftshütte. Und ich denke, es ist angebracht. Wir schauen uns das letzte Kapitel von 2. Mose an. Wenn ihr in 3. Mose seid, dann seid ihr zu weit. Okay, dann geht wieder nach links in der deutschen Bibel, nach rechts in der persischen. 2. Mose 40, wir lesen die Verse 34 bis 38. 2. Mose 40, ab Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Merkt, Wolke und Herrlichkeit in einem Vers, das sehen wir jetzt auch wieder. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderungen. Da können wir also sagen, die Herrlichkeit ist angekommen und sie war vorerst bleibend. Alle Tage ihrer Wanderung, selbst als Gott gesagt hat, ein Großteil von euch wird sterben in der Wüste, blieb die Herrlichkeit auf der Stiftshütte. Das war eine große Gnade. Es ist immer eine Gnade, wenn Gottes Herrlichkeit in und bei uns ist. Also ging die Herrlichkeit Gottes immer mit. Oder wir können sagen, Israel ging immer mit, wohin auch immer die Herrlichkeit Gottes ging. Also, Punkt 2. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich für den letzten Punkt genommen habe, aber mal 10, dann wisst ihr, ob euer Mittagessen brennt, handbrennt oder nicht. Okay, die Herrlichkeit zum ersten Mal gewichen. Wir hatten, schaut mal, die Herrlichkeit zum ersten Mal angekommen, jetzt die Herrlichkeit zum ersten Mal gewichen. Um es euch ein bisschen leichter zu machen, habe ich diese Worte angekommen, gewichen und so weiter durch die gelbe Farbe hintermalt. Ich hoffe, dass das eine Hilfe sein wird. Nun machen wir einen Sprung nach vorne und wir sind in 1. Samuel. 1. Samuel ist, ich muss mir überlegen, genau, es ist auch nach der Zeit der Richter. Samuel war ein letzter Richter und ein Prophet. Eli war, könnten wir vielleicht sagen, der Vorletzte. Also das sage ich aus dem Stegreif. Aber seine Söhne, leider auch die Söhne von Samuel, aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie waren gottlose, furchtbare, wir könnten sagen böse Buben. Die waren wirklich sehr schlimm. Aber Buben waren sie keine mehr. Sie waren verheiratet und der eine bekam sogar ein Kind. Und die geistliche Leitung Israels hatte einen Tiefpunkt erreicht bisher. Das sehen wir in 1. Samuel Kapitel 2, was sie da alles machten. Sie waren unmoralisch, sie machten Übergriffe auf die Opfer, die die Kinder Israels darbrachten und gaben sich nicht zufrieden mit ihrem Anteil. Sie hätten zufrieden sein sollen, eigentlich erfreut sein müssen, dass sie überhaupt von den Opfern Israels etwas hätten verzehren können oder verspeisen können, aber nein, das war ihnen nicht genug und sie erlaubten sich vieles, was Gott ihnen eigentlich nicht erlaubt hatte. Und Gott sagt, und sie zogen in den Krieg und da ging es ihnen nicht gut. Ich glaube, vorerst waren 5000 Tote. Und da haben sie gesagt, oh, wir müssen die Bundeslade Gottes holen. Denn die Bundeslade, wird uns retten, wird uns helfen. Also sie brauchten vielleicht einen Glücksbringer. Ich hoffe, ihr tragt keine übrigens. Ich denke zurück, In USA ist ein Hasenpfote ein Glücksbringer. Ist das in Deutschland so? Nee, nie gehört? Okay. Aber man konnte so ein Schlüsselbund mit, also gut, wie heißt diese Gruppe? Peter ist etwas, was man ist. Und Peter, das sind die, okay, vergiss es. Aber sie hätten gar nichts übrig für diese Glücksbringer. Aber, und wo habe ich das bekommen? In der Sonntagsschule. Also, ich würde das bitte nicht empfehlen. Hey, wenn ihr eine Kette habt oder ein Armband oder irgendetwas, was ihr als Glücksbringer tragt, macht das nicht. Du brauchst das nicht. Das ist aber Glaube. Habt Vertrauen auf Gott. Allein auf Gott. Und du brauchst ja nicht diese anderen Kräfte oder anderen Dinge, okay. Aber sie sagten, holen wir die Bundeslade. Die wird unser Glücksbringer sein. Und Gott sagte, so nicht. Und dann fielen 30.000 Männer im Krieg, darunter auch die beiden Söhne Elis. Und was Eli noch trauriger war als der Tod seiner beiden Söhne, war, dass die Bundeslade Gottes gefangen genommen wurde und zu den Philistinern ging. Ja, und wisst ihr, die Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit ist am häufigsten durch einen hebräischen Begriff Kavod oder Kavod übersetzt. Und die Frau lag in Schmerzen und sollte ein Kind zur Welt bringen, hat sie auch, aber sie starb dabei. Und bevor sie ablebte, hat sie ihm den Namen Ichabod gegeben. Gewichen ist die Herrlichkeit, keine Herrlichkeit, weil die Bundeslade Gottes von Israel wich. Aber den Philistern ging's nicht besonders gut. Und also es ging ihnen ganz schlecht sogar. Und bald kamen sie auf die Idee, aha, die Probleme, die wir haben, Krebsgeschwüre und Kinderlosigkeit und also Unfruchtbarkeit und verschiedene Dinge, die sind darauf zurückzuführen, dass wir, na, nicht den Glücksbringer, aber die Bundeslade des Feindes genommen haben. Und dann kam einer auf die Idee, ach, wir machen einen Versuch, wir schicken es zurück. Wir tun's auf einen Wagen und lassen die Kühe entscheiden. Wenn die Stiere dann die Bundeslade zurücknehmen, dann wissen wir, dass es Gottes Wille. Und wenn sie einfach da bleiben, dann haben wir falsch gedacht. Oh, und ob sie doch davon gegangen sind, ich weiß nicht, ob brüllten das Wort ist, aber sie gingen schnurstracks wieder nach Israel zurück. Und konnten nicht früh genug da ankommen, haben dabei ihr Leben gelassen. Aber das könnt ihr dann selber lesen in 1. Samuel 4. War dann die Herrlichkeit für immer gewichen? Dem Herrn sei Dank nicht. Die Herrlichkeit Gottes ist dann mit der Bundeslade auf jeden Fall zurückgekehrt und vorerst, weil übrigens Gott keiner ist, der den Menschen respektiert. Also Anschauung der Person hat er nicht. Er hat die Philister bestraft und er bestrafte auch sein Volk, weil nicht wenige in die Bundeslade aus Neugier in die Bundeslade hineinschaute und Gott hat, und es ist unterschiedlich in den Übersetzungen, also sage ich einfach nicht wenige hingestreckt. Und die wussten dann, oh, mit der Bundeslade ist nicht zu spaßen. Dann haben sie es einem in Gewahrsam gegeben und dem ging's gut. Wahrscheinlich, weil er Respekt zeigte und zollte. Also entschied sich David, König David dann später, diese Bundeslade zu holen. Nun, leider hat er es aber nicht auf der richtigen biblischen Art gemacht, sondern er macht es den Philistern nach und ließ es auf einem Wagen herholen. Aber Gott hatte spezifisch gesagt, es soll von Priestern auf Stangen getragen werden. Und ich denke, die Stangen sollten auch nicht von der Bundeslade entfernt werden. Also sie waren da, sie standen zur Verfügung. Das zweite Mal, wo sie das dann machten, ist es dann angekommen. Und noch gab es keinen Tempel. Also war die Stiftshütte und die Bundeslade Gottes an verschiedenen Stellen. Und wenn euch keine Stelle einfällt, oder vielleicht mehr als eine, dann ist das darauf zurückzuführen, dass, wie ihr seht, es mindestens 6 Stätten gegeben hat, die mit der Stiftshütte in Verbindung zu bringen waren. Vielleicht waren noch mehr. Also die Stiftshütte kam herum in Israel zu verschiedenen Zeiten. Und wir stellen die Frage, wo war aber die Herrlichkeit Gottes? Und 1. Samuel 4 sagt uns, wo es war, bevor sie wich. Und wir können davon ausgehen, dass sie noch da war. Und zwar oberhalb oder zwischen den Cherubinen. Cherubim, um das vielleicht hebräisch auszusprechen. Cherub in der Mehrzahl. Ihr wisst, auf der Bundeslade gab es einen Sühnedeckel und das war verziert oder versehen mit 2 Engelgestalten. Wie es im Himmel der Fall ist, da gibt es auch Engel hohen Ranges, die immer schreien oder rufen, heilig, heilig, heilig. Und Gott wohnt unter ihnen oder in ihrer Mitte. Also hat Gott gesagt, da sollen 2 dieser Cherubim sein, ganz auf Gold, symbolisch für das, was im Himmel die Realität ist. Aber seine Gegenwart war zwischen diesen goldenen Engeln. Die Herrlichkeit war da. Sie war nicht unbedingt von den Israeliten oder den Hebräern mitzubekommen. Sie haben, soweit ich es weiß, keine Wolke mehr gesehen. Sie haben nachts nicht das Feuer gesehen. Aber in der Stiftshütte, wo es nur der Priester sehen durfte, der Hohepriester, einmal im Jahr, da war Gottes Gegenwart sozusagen geballt. Er ist der Gott, der überall ist, aber seine Gegenwart ist irgendwie an einem zentralen Punkt gewesen, und das war auf der Bundeslade. Ach, die Herrlichkeit zurückgekehrt in 2 Stufen. Bundeslade zuerst und jetzt im Tempel. David hatte ein verlangendes Herzen, er wollte gerne dem Herrn einen Tempel bauen. Er sagte, ich wohne in einem getafelten Haus, mir geht's gut, ich habe eine feste Wohnstätte, aber Gott ist immer noch in einem Zelt. Gott sagte, habe ich dir gesagt, dass es mir nicht gefällt, in einem Zelt zu zelten? Aber er sagte, es ist gut, dass du das auf dem Herzen hattest oder in deinem Herzen hattest, mir ein Haus zu bauen, aber du bist nicht die richtige Person dafür. Aber einer, der von dir geht, dein Sohn wird es mir machen. Er wird mir ein Haus bauen. Und das ist einer, nicht ein Kriegsführer. David führte die Kriege Gottes. Salomo aber, wie sein Name ausspricht, Salomo war ein Mann des Friedens und er baute dem Herrn dann den Tempel, wie wir das auch in 2. Chronik sehen können. David und Salomo trafen Vorkehrung. David sammelte Reichtümer, er durfte den Tempel nicht bauen, aber er sagte, okay, wenn ich das nicht darf, dann kann ich zumindest die Baumaterialien alle sammeln, und er machte das auch. Salomo führte hinzu in 2. Chronik, Kapitel 2, dann legte Salomo, das heißt seine Arbeiter legten los, den Tempel zu bauen in den Kapiteln 2 bis 4. Dann in Kapitel 5, auch Kapitel 6, aber 6 geht ja um das Gebet Salomos, wurde der Tempel eingebaut. Und als Salomo betete und sagte seine große Anbetung aus, wenn wir vielleicht in einem fremden Land sind, wegen unserer Sünde, und du strafst uns, aber wir erkennen das, dann beten wir hin zu diesem Haus, und dann höre du vom Himmel oder von diesem Hauses her und so weiter. Als er mit diesem wunderbaren Gebet fertig war, kam die Herrlichkeit Gottes, so wie damals auf die Stiftshütte, kam die Herrlichkeit Gottes sichtbar runter. Auch ähnlich könnte man fast sagen, wie in Apostelgeschichte 2 fällt mir gerade ein, und füllte den Tempel, füllte die Stiftshütte damals, füllte den Tempel dieses Mal und füllte den Raum, wo die ersten Christen waren in Apostelgeschichte 2. Aber Salomo hat dann das erlebt, die Herrlichkeit, und nicht nur er, aber er selbst die Priester konnten da nicht stehen, sie mussten weichen. Es war zu intensiv. Die Herrlichkeit Gottes war nicht auszuhalten von sterblichen Menschen. Ja, die Herrlichkeit Gottes kam dann schlagartig auf seine Wohnstätte, seine vorerst permanente Wohnstätte, nicht mobile Wohnstätte. Nun, die Herrlichkeit ist leider ein weiteres Mal gewichen. Und in dem Buch Hesekiel sehen wir, dass der Prophet sagt, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, Kapitel 1. Und dann versucht er das zu beschreiben mit Rädern und mit Engeln und Edelsteinen und Feuer und auch, was es alles da gab. Aber der Anschein der Herrlichkeit des Herrn sah so aus. Anschein der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist seine Person, aber der Anschein war gewaltig und beeindruckend. Und dann ein paar Kapitel später stellen wir fest, dass in dieser Zeit des geteilten Königreichs die Priester und die Edlen, die Adligen in Jerusalem Götzendienst im Tempel trieben. Und sie hatten in diesen Kammern auch, und ich weiß nicht, ich dachte vielleicht sogar in dem Vorhof oder direkt in dem Tempel, aber mindestens in den Kammern hatten sie ihr geheimes Tun. Und das heißt dort, dass sie die Götzenbilder hatten. Und der Prophet sagte, ich weiß, was ihr da in den dunklen Kammern macht und was ihr da für Bilder habt. Gräuel sind das. Und Rand Hummel hat ein Buch geschrieben, Die dunkle Seite des Internets. Und er knüpft da an und sagt, ich weiß, was ihr da macht. Das ist Gott bekannt. Aber sowas Ähnliches nur mit heidnischem Gottesdienst. Übrigens, heidnischer Gottesdienst war auch nicht heilig. Also da haben sie Unzucht getrieben in Verbindung mit ihrer Religion. Und was sehen wir? Also nachdem es hieß, gepriesen sei Gott oder die Herrlichkeit des Herrn von seiner Wohnstätte her, stand die Herrlichkeit des Herrn auf. Die Herrlichkeit Gottes ruht jetzt nicht mehr da, wo sie normalerweise ist. Sie steht auf. Okay, was wird geschehen? Dann hieß es, ich sah die Herrlichkeit Gottes, wie ich sie vorhergesehen habe, und es erhob sich die Herrlichkeit von dem Cherub hin zur Schwelle des Hauses. Sagen wir so, gehen wir davon aus, Gottes Herrlichkeit wäre hier. Dann auf einmal, die Herrlichkeit steht auf und bewegt sich hin zu der Schwelle. Ob jetzt hier unsere Räume oder draußen an dem Gehweg. Sagen wir jetzt vorerst hier zum Foyer, auf die Landung da. Dort, wo wir rausgehen aus diesen Räumen. Da erhob sich die Herrlichkeit zur Schwelle. Der Vorhof war noch voll von der Herrlichkeit Gottes. Aber in Kapitel 10, die Herrlichkeit blieb beim Eingang des östlichen Tores am Haus. Hin zum Ölberg, da auf der östlichen Seite in Jerusalem des Tempelplatzes. Nun ist die Herrlichkeit Gottes von der Tür der Gemeinde quasi bis an das Äußere. Und in Kapitel 11, die Herrlichkeit stieg auf aus der Stadt und blieb auf dem Berg östlich stehen. Das ist der Ölberg. Hier wollen wir zwei Dinge feststellen. Es ist erstmals traurig, dass das nötig ist. Was könnte trauriger sein, als dass Gott uns verlassen würde? Aber das andere, was ich uns deutlich machen möchte, ist, sieht es nicht danach aus, als würde Gott geduldig sein, langmütig? Macht er einfach so, okay, genug mit euch, und er läuft und die Tür knallt zu und weg ist er. Nein, tut er nicht. Vielleicht hofft er, dass die Menschen mitbekommen werden. Oh, ist Gott noch in unserer Mitte? Oder zumindest fragt man danach. Vielleicht könnte man etwas dagegen unternehmen. Könnte man einen Trauertag aussprechen für die Nation. Lasst uns in Sack und Asche beten und fasten. Und vielleicht wird der Herr gnädig sein und er kehrt dann wieder in unsere Mitte. Ähnlich wie als Gott gesagt hat, ich kann nicht in eure Mitte mitgehen. Mose sagte, unter dem Umstand gar nicht. Aber jetzt ist die Herrlichkeit Gottes gewichen. Die ist draußen auf dem Ölberg. Und was wird jetzt geschehen? Wenn man weiterliest in dem Buch Hesekiel, sieht man, dass die Herrlichkeit wieder vorkommt. Und was geschieht? In Kapitel 39, Vers 21, ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen. Wir sind gerade in einer Zeit, wo Jerusalem von seinem Messias nichts wissen will. Die Herrlichkeit ist gewichen. Gottes Segen ist noch auf seinem Volk, wie wir sehen können an Nobelpreisen und an vielem mehr. Aber religiös ist Israel immer noch hinterhergeblieben, leider. Und was geschieht jetzt? Die Wahrheit Gottes geht hinaus an die Welt und viele Menschen beten Israels Gott an. Wir lieben den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir lieben Israels Messias. Leider ist das aber bei der Mehrzahl der Israeliten nicht der Fall. Die Herrlichkeit ist ausgeblieben. Wisst ihr was? Du kannst ja ein Gotteshaus haben, aber Gott ist nicht unbedingt in dem Gotteshaus. Wir haben jetzt Punkt 5, die Herrlichkeit im zweiten Tempel. Jahr 586 kam Nebukadnezar, oder er schickte, aber auf jeden Fall eroberte Nebukadnezar, eroberten die Babylonier stufenweise Jerusalem und sie nahmen zuerst Daniel und seine Freunde hin und die ein Teil der Geräte zu ihrer Stadt hin, Babel und oder Babylon, und etwa 15 Jahre später, ich schätze jetzt nur, haben sie dann den Tempel zerstört. Hesekiel prophezeite zu einer Zeit, wo Gottesdienst im Tempel war. Der Tempel wurde vollständig verwüstet, aber wir wissen, dass Jeremia gesagt hat, Das Volk wird nur 70 Jahre weg sein. Daniel hat das auch gelesen, als er in Babylon war. Las er in seiner Bibel sozusagen, in der Schriftrolle Jeremias, und stellte fest, oh, 70 Jahre, das ist bald um. Ich war ein junger Mann damals, ich bin ein Greis. Und dann fing er an zu beten. Und Gott, und ihr Perser, hallo Brüder, ihr werdet euch freuen. Ihr kennt den Kyros, ja? Kyros, also ich weiß nicht, wie ihr den aussprecht. Aber Gott hat es in das Herz des dann persischen Königs gegeben, Kyros den Zweiten, dem Volk zu erlauben, nach Jerusalem zurückzugehen und den Tempel zu bauen. Und das wurde gemacht von einem Zerubbabel und von Esra. Das sind zwei Namen, die damit in Verbindung gebracht werden. Welcher König würde das tun? Aber Babylonier haben den Tempel zerstört und der Eroberer der Babylonier, okay, es waren Meder und Perser, aber ein späterer hat gesagt, das, was die Babylonier damals gemacht haben, wollen wir jetzt unmachen, also rückgängig machen. Und das hat Gott ihm ins Herz gegeben und er erlaubte, dass die Gefäße des Tempels, die Heiligen, zurückgegeben wurden. Und nur, so lieb das alles war, war der Tempel aber, dieser zweite Tempel im Vergleich zu Salomos Tempel, eher bescheiden ausgefallen, klein. Es gab damals junge Menschen, sie haben sich gefreut, hurra, wieder ein Tempel. Und alte Menschen, die den ersten Tempel gesehen hatten, übrigens hat es eine Weile gedauert, bis der vollständig zerstört wurde, sie wussten von dem Maß des ersten Tempels, sie wussten von der Herrlichkeit. Und manche jubelten und andere schrien oder weinten. Und man konnte nicht unterscheiden, ist das Freude oder ist das Trauer? Und der Prophet Haggai sagte, seht ihr nicht, wie bescheiden dieser Tempel ist, aber die letzte Herrlichkeit dieses Gebäudes wird eine größere sein als bei dem ersten. Und die Herrlichkeit in dem ersten war gewaltig, aber die zweite wird noch eine größere sein. Der Tempel steht da, paar hundert Jahre. Übrigens, da gab es keine Propheten in der Zeit, 400 Jahre, keine Propheten. Wozu dient ein Tempel? Priester hat's gegeben, Opfer hat's gegeben, es hat Kriege gegeben, Machabäer und andere, die den Tempel geschändet haben und so weiter. Also es gab, die Geschichte war sehr durchwachsen, können wir sagen. Und dann kam ein Herodes, ich glaube Herodes der Große, und er wollte den Juden einen Gefallen tun und er dachte, diese Juden, die zu regieren ist sehr schwierig, aber vielleicht werden sie ein bisschen leichter zu führen, wenn ich ihnen einen Gefallen tue und wenn ich ihren Tempel wirklich ausbaue. Oh, da hat er den Tempel aber groß und schön. Obwohl er ein böser Mensch war, waren die Juden erfreut, weil sie endlich ein Prachtstück hatten, ein Wunder der Antike. Und die Jünger waren nicht anders. Sie sagten, guck mal her, schau mal, die großen Steine. War der Herr beeindruckt? Werden wir sehen. Jesus sagte, na, seht ihr das alles? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wir wollten sie wissen, wann. Und damit in Verbindung das Ende der Welt und so weiter. Und Matthäus 24 und Markus 13 will ich sagen und Lukas 21 vielleicht. Also die Ölberg-Rede, denke ich. Aber auf jeden Fall die Endzeit-Rede, das sagt dies ein bisschen detailliert aus. Und so kam es dann auch. Der Herr Jesus Christus ist in den 30er Jahren in den Himmel gegangen, die Geburtsstunde des Gemeindes fand statt in Apostelgeschichte, der Gemeinde fand in Apostelgeschichte 2 statt und Paulus und Petrus dienten und Ihr erkennt, dass ich kein Historiker bin. Also ich gebe euch einen großen Überblick heute und die Details, da gibt es keine Gewehr. Ohne Gewehr sind diese. Aber etwa 65 nach Christus starben diese Männer, diese Brüder, die Schrift, die das Neue Testament geschrieben hatten. Und Nero verbrannte Rom und schob die Schuld in die Schuhe oder Sandalen der Christen. Und um 70, weil Jesus hat gesagt, weil ihr die Stunde oder den Tag der Gnade Gottes nicht erkannt habt, wird es euch schlecht gehen. Das, was euch angeboten wurde oder gegeben wurde, das wird euch genommen werden. Und in 70 nach Christus kam Titus der Römer. Und obwohl er gesagt hat, lasst den Tempel in Ruhe, der soll ein Denkmal an Rom sein, etwas, worauf Rom stolz sein kann. Aber Gott hatte eine andere Idee, die er ausgesprochen hatte. Und da fing dann der Tempel Feuer. Und ihr wisst, Gold hat einen niedriger Schmelzpunkt. Und da verlief das Gold zwischen die Spalten der Steine. Und die Römer waren Titus nicht gehorsam, die Soldaten. Und sie rissen die Steine auseinander, um an das Geld zu kommen, an das Gold zu kommen. Und es erfüllte sich die Voraussagung Jesu. Und Gold war so häufig vorhanden, dass der Preis des Goldes in der damaligen Welt wirklich sehr gesunken war. Es hat Gold in Überfluss gegeben. 70 nach Christus, kein Tempel mehr. Und da war sowieso keine Herrlichkeit in dem Tempel. Die war ausgeblieben. Ob das wirklich die Juden gestört hat, Hauptsache sie hatten ihr Tempel, sie hatten ihre Traditionen, ach Gott hin oder her. Weiß nicht, ob sie so gedacht haben, aber die Herrlichkeit war nicht da. Nun seht ihr, dass ich nur die Mitte der Botschaft erreicht habe, aber jetzt sehen wir und haben wir gerade gesehen, dass die Herrlichkeit kurzfristig zurückgekommen war, und zwar in der Person Jesu. Jesus ist die Ausstrahlung Gottes. Jesus ist die Herrlichkeit in der Person. Was habe ich hier in meinen Notizen, damit die Botschaft nicht doppelt so lang ist, wie meine Notizen und die Ideen, die mir einfallen. Er war nur wenige Jahre da. Also mit 12 Jahren war er da. Und mit etwas über 30 war er nicht mehr da. In Kapitel 2 in Johannes sehen wir, dass er sein erstes Wunder, sein erstes Zeichen getan hat. Und er fing da an, seine Herrlichkeit zu zeigen. Mit diesem ersten Wunder heißt es ausdrücklich, er zeigte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und Malachi hatte gesagt, plötzlich wird der Herr in seinen Tempel kommen. Vielleicht war das dann auch die Erfüllung. Dann war die Herrlichkeit kurz auf einem heiligen Berg. Wie lange wissen wir nicht, es kommt mir vor, wie wenigen Minuten. Aber Mose, der nicht ins gelobte Land durfte, war dann plötzlich in dem gelobten Land mit Elias und dem Herrn Jesus Christus. Und sie sahen ihn vor ihren Augen verklärt. Sie sahen ihn in seiner Herrlichkeit. So wie er jetzt ist, so wie er es früher war, sahen sie ihn momentan, also kurz, auf dem heiligen Berg. Davon spricht Petrus dann in einem seiner Briefe. Und in dem Johannesbrief sehen wir, als Jesus gebetet hat, in Kapitel 17, dass er zu Gott über die Herrlichkeit spricht. Mehrmals. In diesen ersten Versen sagt er, gib mir bitte die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, die will ich wieder haben. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich anderen gegeben. Aber das sehen wir gleich. Die Herrlichkeit Jesu wurde aber durch seine Werke auf Erden gesehen. Er sagte, ich habe das Werk getan und dich verherrlicht. Durch Jesu Werk wurde der Vater verherrlicht. Wir sahen seine Herrlichkeit. Hast du Jesus beobachtet? Hast du gewissermaßen die Herrlichkeit Gottes gesehen? Nun, die Herrlichkeit momentan im Himmel. Wir sahen sie gerade auf Erden. Jetzt ist er in den Himmel gegangen. Der Sohn war im Himmel herrlich. Er legte seine Herrlichkeit, zumindest die äußerliche Herrlichkeit, beiseite ab. Philipper 2, er entäußerte sich, er erniedrigte sich selbst. Und die er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war, die ist jetzt im Himmel und er hat sie wieder. Und der Vater hat immer diese Herrlichkeit. Der Vater legte niemals seine Herrlichkeit ab. Die hatte er und konnte geben, wem er wollte. Und er wollte es natürlich. Jesus ist nicht ein Geschöpf Gottes. Aber irgendwie sehen wir in der Bibel, dass es eine... Ich bewege mich auf dünnes Eis. Aber es gibt eine gewisse Abhängigkeit, eine Abhängigkeit des Sohnes vom Vater. Es ist aber gewollt. Es ist nicht eine Notwendigkeit wegen eines Mangels in Jesus. Aber Gott hat ihm seine Herrlichkeit gegeben. Das verstehe ich nicht. Das macht ihn nicht weniger als der Vater. Und es macht ihn nicht weniger Gott. Aber der Vater hatte die Herrlichkeit. Und jetzt bekommt der Sohn diese Herrlichkeit wieder. Als Jesus mit den zwei Jüngern unterwegs war nach Emmaus, an dem Tag seiner Auferstehung, sagte er ihnen, obwohl sie nicht wussten, dass er es war, musste nicht der Christus das alles leiden und in seine Herrlichkeit gehen? Und ich weiß nicht, ob ihr das am Mittwoch hattet. Noch habe ich die Stunde von Mittwochabend nicht gehabt. Aber Saulus war unterwegs Damaskus, dankeschön. Er war unterwegs nach Damaskus und auf einmal wurde er umgeben von einem Licht, das heller war als der Sohn am Mittag, als die Sonne am Mittag. Da bekommen wir mit, obwohl das Wort Herrlichkeit, glaube ich, nicht da ist, Doxa im Neuen Testament, aber wir sehen sein Lichtglanz. Wenn sich der Himmel öffnet und Paulus sagte später, ich hätte den Herrn auf dem Weg gesehen, er hat ihn gesehen, der Herr, der dir erschienen ist. Die Reisegefährten waren von diesem Licht umleuchtet, aber sie haben nicht alles mitbekommen wie Saulus. Und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sagte, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus. Oh, aber der Jesus ist jetzt verherrlicht. Jesus, den er verfolgte, ist der Verherrlichte im Himmel. Dann die Herrlichkeit dauerhaft in der Gemeinde. Ich habe erwähnt, dass der Heilige Geist hinuntergekommen ist und sichtbar war es auch, da erschienen wie Feuer auf ihren Köpfen dort in dem Zimmer. Sie waren alle gefüllt vom Heiligen Geist. So wie der Heilige Geist die Stiftshütte und da später den Tempel gefüllt hat. Und Gott sagte, ich gebe ihnen meine Herrlichkeit. Individuell, du und ich, wenn du an Jesus Christus gläubig bist, wohnt die Herrlichkeit Gottes in dir und nimmt in dir an Gestalt. Das sehen wir in dem dritten Kapitel, 2. Korinther 3. Das haben wir auch vor Monaten gesehen. Aber es hieß, als Mose die Herrlichkeit gesehen hat, hat er so geleuchtet, gestrahlt, Und die Menschen hielten das nicht auf. Die mussten seine Herrlichkeit zudecken. Aber es heißt, wir schauen die Herrlichkeit. Die Hebräer, die konnten das nicht aushalten und sie wollten nicht hinschauen auf die widerspiegelte Herrlichkeit Mose. Aber Paulus sagt, wir schauen die Herrlichkeit Gottes in der Schrift und in der Person Jesu. Du und ich, individuell, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vielleicht merkst du es nicht, ich hoffe doch, aber wir sehen Entwicklungen in dem Leben von Menschen, wie sie den Herrn zuerst annehmen, und da ist eine gewisse Herrlichkeit da, die ist nicht schlecht. Sie ist wirklich herrlich und wunderbar. Und dann wachsen sie und sie gewinnen am Charakter Jesu und sie werden verwandelt von einer Herrlichkeit in die nächste und weiter. Und wisst ihr, kollektiv sind wir Gemeinde. Also eine Kommune könnte man fast sagen. Eine Versammlung, eine heilige Versammlung. Ihm sei die Doxa, Ehre oder Herrlichkeit in der Gemeinde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist eine herrliche Gemeinde. Wir sind wenige. Also ihr könnt nicht sehen, wie viele oder wenige wir sind. Wir sind wenige. Sagen wir 30. Vielleicht mehr. Ich weiß nicht. Mit den Kindern ein paar mehr. Wir sind nicht die einzige Gemeinde. Wir sind eine Ortsgemeinde. Und alle Ortsgemeinden gemeinsam machen die weltweite Gemeinde aus, sofern sie wirklich treu dem Herrn sind. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Epheserbrief sagt uns, dass Gott in aller Ewigkeit Ehre bekommen wird durch Jesus Christus in der Gemeinde. Welt ohne Ende. Und Jesus ist gerade dabei, uns noch herrlicher zu machen, damit wir eine herrliche Gemeinde sind, ohne Runzel, ohne Flecken. Nun, noch ist kein Tempel da. Und Israel, manche in Israel sind redlich bemüht. Sie züchten ein rotes Stier und sie haben schon Leviten. Und heute mit übrigens, ist es nicht wunderbar, bevor es diese Gentechnologie gegeben hat, habe ich mir die Frage gestellt, wie wird man wissen, wer zu welchem Stamm gehört? Und jetzt kann man unsere Herkunft so weit zurückführen, das ist wieder ein Thema für ein anderes Mal, vielleicht bist du gar kein Deutscher. Ja, wirklich, du wirst mit Erstaunen feststellen, mit wem du alles verwandt bist. Das ist heute möglich. Und übrigens, das führt zu einem Mitochondrial Eva zurück. Also Mitochondrie oder was auch immer, ich habe das nicht nachgeschlagen. Aber das, was in unseren Zellen ist, DNA und so weiter, man kann das zurückführen und zurückführen und zurückführen. Und es bedarf nur etwa 5000 Jahre und wir sind auf einen gemeinsamen Nenner zurück. Und die nennen das Mitochondrial Eve. Obwohl sie nicht an Adam und Eva glauben. Aber es ist schon interessant. Es muss nicht älter sein. Aber was ist jetzt die Verbindung? Also, noch ist kein Levi, danke. Noch ist kein Tempel da, danke dir. Du bist wach und passt auf, besser als ich. Aber es könnte sehr schnell passieren. Ich habe auch diese Woche wieder, vor einem Monat hieß es, sie hätten schon begonnen, den Grundstein zu legen. Nun, es war ein zu langer Artikel. Hab nicht gelesen, obwohl es höchst interessant ist. Ich hatte früher gehört, dass sie den Stein hatten. Jetzt würde es heißen, dass sie im Geheimen einen Stein gelegt hätten. Ich weiß es nicht. Wenn das wirklich der Fall wäre, würde es fast bedeuten, den dritten Weltkrieg. Aber noch ist kein Tempel da. Da waren wir lange bei der Aussage. Es wird aber in der Zukunft einen geben. In 2. Thessalonicher könnt ihr davon lesen. Später wird der Mann der Sünde, der Antichrist, da sein, wo er nicht gehört. Nun, ob das ein Tempel ist, was von Gott genehmigt ist oder nicht, er gehört nicht in das Allerheiligste. Es kann aber keine Allerheiligste geben, wenn es keinen Tempel gibt. Wann wird das geschehen? Ja, das ist die Preisfrage. Erklärt mir bitte, wie die jetzigen Gebäude auf dem Tempelberg entfernt sein müssten oder könnten. Ach, ich habe eine Idee. Russland nimmt uns das Öl weg und wir sind Israel auf einmal beholden. Beholden, das ist ein englisches, altes englisches Wort. Verpflichtet oder abhängig. Und sie sagen, gerne dürft ihr euch eure Herzen heizen im Winter, wenn ihr uns erlaubt, einen Tempel zu bauen auf dem Berg. Das wäre eine Idee. Ich weiß nicht, wie Gott das hinkriegen wird. Manche sagen, ach, nee, es ist viel einfacher, der Tempel war an einer anderen Stelle. Nein, war er nicht. Okay, jetzt hat Gott ganz raffiniert erlaubt, dass das falsche Gebäude, Entschuldigung, aber mit Verlaub, das falsche Gebäude an der richtigen Stelle steht. Und wenn das falsche Gebäude weg ist, kann das richtige Gebäude dahin. Auf jeden Fall wird es das geben. Wird er zerstört? Ich denke schon. Aber es muss da sein, dieses Gebäude, weil, wie ich das in der Schrift verstehe, wird es da sein. Okay. Wenn es in der Bibel steht, dann wird es auch später dastehen. Das war übrigens der vorletzte Punkt. Ich schiele rüber. Oh. Aber ich gebe euch nicht 9 von 10, sondern ich gebe euch alle 10 Punkte. Und der 10. Punkt ist, die Herrlichkeit wird ewiglich anwesend sein. Und ganz schnell, weil der letzte Punkt eigentlich ziemlich groß ist. Bei seiner Ankunft. Habt ihr nicht gesungen in Macht und Herrlichkeit? Also ihr wisst von dem Kommen des Herrn, der Ankunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit? Ja, Lukas 9, 26. Er wird in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und in der Herrlichkeit der Engel, der heiligen Engel, wird er zurückkehren in Macht und Herrlichkeit. Und er wird dann im Millennium, im tausendjährigen Reich hier auf Erden sein. Und davon könnt ihr in dem Buch Hesekiel lesen. Und zwar entdecke ich alles auf einmal auf. Uns wird die Maßen gezeigt in 40, 41. Und in Kapitel 43 lesen wir dann davon, dass die Herrlichkeit des Herrn zurückkommt. Und wo kommt die Herrlichkeit zuerst an? Auf dem Berg dort östlich von Jerusalem. Und wo kommt ihr denn weiter? Durch das Tor, östliche Tor. Die Menschen mussten durch andere Tore reinkommen. Das war nur für den Messias. Und dann geht der Prophet, er wird von dem Engel hineingeführt und er sieht, die Herrlichkeit des Herrn füllt wieder das Haus. Aber da ist keine Rede von einer Bundeslade. An einer anderen Stelle, und ich habe die nicht drauf, heißt es, sie werden nicht einmal danach fragen. Ja, aber dass es die nicht geben wird. Und man wird in der Zukunft, in der Ewigkeit, ach so, du wirst mir sagen, wo es steht, dass sie nicht danach suchen werden. Vielen Dank. Danke für diese Hilfe. Jeremia, was? 3,18. Ja, okay, in Kapitel 3 auf jeden Fall. Vielen Dank. Warum? Es ist nicht mehr symbolisch zu bekommen. Gottes Herrlichkeit ist nicht irgendwie zwischen zwei symbolischen Cherubinen. Gott ist jetzt da in seiner Pracht und Herrlichkeit. Und nicht nur das, das ist der letzte untergeordnete Punkt. Das bringt uns hin zu Kapitel 19. Ich glaube, Kapitel 20 spricht von den 1000 Jahren. 5-mal, glaube ich. 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre. Millennium. Der Teufel ist weggesperrt vorerst auf 1000 Jahre. Jesus regiert 1000 Jahre in der Welt in seiner Herrlichkeit. Und in Kapitel 21 sieht Johannes das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Und wir lesen dort dann in den letzten 2 Kapiteln der Bibel, von der Ankunft und von der Dauer der Herrlichkeit Gottes und die Ewigkeit fängt an. Es gibt hier noch, also in Kapitel 16 hat es noch den Tempel gegeben. Du schautest in den Tempel und da war der Tempel Gottes. Aber ab Kapitel 21 gibt es keinen Tempel mehr. Die Hütte Gottes ist mit den Menschen, heißt es. Die Stifthütte, die Hütte Gottes, die echte, die hier auf Erden war, eine Kopie, ein Abbild. Die im Himmel, die Hütte Gottes ist jetzt mit den Menschen und er wird unter ihnen wohnen. Hier ist die Rede von der Stadt aus Himmel und von der Herrlichkeit. Und Jerusalem ist nicht mehr ausreichend, um den Tempel Gottes zu fassen. Dieser Tempel, die Wohnstätte Gottes, die echte, ist weit größer, weitaus größer und erstreckt sich mit seinen Höfen hin, also meilenweit, meilenweit und auch in die Höhe, in die Höhe. Und es heißt hier in Kapitel 21, die Verse, in den Versen 22 und 23, und ich sah keinen Tempel darin, die Herrlichkeit Gottes erleuchtete die Stadt. Und was tun die Menschen, welche Menschen auch immer es noch gibt, also das sind alle Erlöste und die bewohnen die neue Welt und es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde und die bringen die Herrlichkeit, die Reichtümer, den Prunk und was auch immer. Sie bringen das alles zu Gott hin als Opfer. Wir beten Gott an und wir bringen ihm das Beste aus der neuen Welt. Und das Beste aus dieser Welt ist schon beeindruckend. Was könnte das denn sein in der neuen Welt? Warten wir ab. Aber es wird dem Herrn gehören. Wir geben ihm, was wir an Herrlichkeit haben, und er ist herrlich. Und übrigens, nun schauen wir uns jetzt die Zusammenfassung an. Ihr seht da viel Gold oder Gelb. Das ist, wo die Herrlichkeit unter den Menschen ist. Zweimal seht ihr, dass die Herrlichkeit gewichen ist. Und zweimal, dass sie ausgeblieben ist, in dem zweiten Tempel und in dem dritten Tempel eigentlich. Aber was ist in der Mehrzeit? Die Herrlichkeit Gottes. Ja, sie war leider lange weg und gewichen, aber Ende gut, alles gut. Und die Ewigkeit wird herrlich sein. Und wir werden in der Herrlichkeit bei ihm sein. Oder zumindest werde ich das sein. Und du? Bist du ein Kind Gottes? Wirst du in seine Herrlichkeit eingehen und in seiner Herrlichkeit immer sein? Ich hoffe ja. Wenn nicht, dann glaube an Jesus, die Herrlichkeit in der Person. Mach ihn zu deinem Gott und werde für ihn zum Heiligtum. Und dann wirst du immer bei ihm sein in seiner Herrlichkeit. Jetzt und immer.